Domradio weltweit.
Haftgrund Journalist, das ist der Titel dieser Sendung weltweit heute und damit herzlich willkommen. Ich bin Stefanie Gebert und wir nehmen Sie heute mit nach China. Das 20. Jubiläum von Reporter ohne Grenzen nehmen wir nämlich zum Anlass, um auf die Situation der Pressefreiheit weltweit und ganz besonders in China zu schauen. Dort hat die Kommunistische Partei gerade wieder die Zensur im Internet und für die Medien verschärft. Einzelheiten und Berichte dazu in den kommenden zwei Stunden. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wenn wir uns hierzulande informieren wollen über den Stand der Bauarbeiten an der Hohenzollernbrücke in Köln zum Beispiel, dann schlagen wir die Zeitung auf, hören Radio oder wir gehen ins Internet. Dort finden sich zahllose Berichte und ich kann mir dann ein Bild über das Für und Wider dieser Sanierung machen. Und es finden natürlich auch die Kritiker der Maßnahmen Gehör. Für uns ist das Alltag, für Menschen in anderen Teilen der Erde keine Selbstverständlichkeit. Dort werden Reportagen und Berichte zensiert, manchmal komplett verboten und Journalisten, die sich darüber hinwegsetzen, sind in Lebensgefahr. Über diese mutigen Menschen berichtet Reporter ohne Grenzen. Die Organisation ist weltweit vernetzt und macht auf das Schicksal der betroffenen Reporter aufmerksam. Bei Reporter ohne Grenzen arbeitet Silke Ballwick. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung sprechen können und sie gefragt, wie sich die Lage der Pressefreiheit seit der Gründung der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen, vor 20 Jahren war das, wie sich seither die Pressefreiheit und die Lage der Pressefreiheit verändert hat.
Na, also ein Problem oder ein Konflikt, den wir aktuell wahrnehmen, ist, dass Reporter zunehmend in Gefahr kommen aufgrund sogenannter asymmetrischer Kriege und dass sie in Gefahr kommen durch nichtstaatliche Akteure. Das heißt, wenn man zum Beispiel im Moment sich die Lage in Syrien ansieht oder auch im Irak, dann geraten Journalisten, sie werden in diese kriegerischen Konflikte hineingezogen. Und sie werden eben nicht nur von den Kriegsparteien direkt quasi bedroht und auch beschossen, sondern sie geraten eben auch in Konflikte mit Terrorgruppen, mit nichtstaatlichen Gruppen. Und es ist für Journalisten in so einem Gebiet wie Syrien zum Beispiel oder eben auch in dem Irak, es ist ganz schwer zu erkennen, wo verlaufen eigentlich die Frontverläufe. Das ist im Vergleich zu anderen Kriegen früher, ist es mittlerweile völlig anders. Also es ist unklar, wo ist die Front. Es ist auch unklar, wer ist Freund und wer ist Feind. Und Trennlinien, die verwischen immer mehr. Und das macht es für Journalisten sehr, sehr schwierig, sich da einigermaßen sicher zu bewegen. Weswegen wir eben auch sehr, sehr hohe Zahlen an getöteten Journalisten in diesen Konflikten sehen.
Für das laufende Jahr zählt Ihre Organisation bereits 44 getötete Journalisten. 176 sind gerade wegen ihrer Arbeit im Gefängnis. Sie machen auf diese Schicksale aufmerksam. Hilft da tatsächlich der öffentliche Pranger, auch im Hinblick auf das, was Sie gerade erzählt haben?
Na, grundsätzlich ist es für uns so, dass wir natürlich der Meinung sind, wenn wir Öffentlichkeit schaffen, wenn wir auf die Bedrohung von Journalisten hinweisen, dass es einen gewissen Schutz für verfolgte Journalisten darstellt, wenn eben bekannt ist, Journalisten sind irgendwo inhaftiert, sitzen in Geiselhaft, werden bedroht. In Einzelfällen in bestimmten Ländern, die eben, also wo es gerade keine, wo keine Kriege stattfinden, können wir durchaus auch wahrnehmen oder kriegen wir oft auch hinterher quasi berichtet, dass es Journalisten geholfen hat, dass quasi internationale Aufmerksamkeit da war und dass die Weltöffentlichkeit zumindest punktuell immer mal wieder auf jemanden geschaut hat. Also von daher ist es, glaube ich, schon so, dass es Journalisten schützt, wenn Organisationen wie unsere auf die Bedrohung für Journalisten hinweisen. Es ist natürlich auch ein Druck auf Regierungen vorhanden, wenn wir zum Beispiel repressive Pressegesetze kritisieren, wenn wir kritisieren, dass Journalisten in Haft sind. Im Falle von Ägypten ist es zum Beispiel so, ganz häufig, wenn wir eine Pressemitteilung verschickt haben von Reporter ohne Grenzen, die Lage der Medien und die Lage der Presse in Ägypten kritisiert, dass die ägyptische Regierung wiederum direkt eine Pressekonferenz einberuft, um diese Behauptungen sozusagen aus der Welt zu schaffen oder darzustellen, dass es eben so nicht stimmt. Das heißt, wir merken schon, dass unsere Pressemitteilungen wahrgenommen werden, auch von internationalen Regierungen. Und insgesamt führt es natürlich zu einer Sensibilisierung, dass Journalisten das Recht haben müssen, frei zu berichten. Schwierig ist es wahrscheinlich tatsächlich in so Fällen im Moment wie mit dem Islamischen Staat, weil wir es da offenbar mit einer Terrororganisation zu tun haben, die ja ganz bewusst möglichst barbarisch sich verhält. Also da fällt es eigentlich schwer, Appelle zu äußern an so eine Stelle.
Gibt es denn ein eklatantes, positives Beispiel aus den vergangenen 20 Jahren, wo sich die Lage der Pressefreiheit in der Welt, in einem bestimmten Land, in einem Staat sichtbar verbessert hat?
Ach, ganz aktuell könnte man schon eigentlich Birma nennen. Das war ja ganz lang eine Militärdiktatur mit sehr, sehr strikter Zensur, wo auch viele kritische Journalisten inhaftiert waren und wo der Staat ganz streng im Prinzip kontrolliert hat, was geäußert werden durfte und was nicht. Und im Zuge des politischen Reformprozesses in Birma hat sich auch die Lage der Medien dort stark verbessert. Allerdings erkennen wir für Birma, dass die Öffnung, die so vor 2-3 Jahren begonnen hat, in diesem Jahr gab es erste Rückschritte, beziehungsweise man hat das Gefühl, dass die Regierung jetzt doch wieder auch so etwas die Zügel anlegt und Journalisten wieder stärker an die Kandare nimmt. Also da muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber grundsätzlich ist es ein Land, in dem es schon also eine massive Verbesserung eigentlich gab.
Schwerpunkt dieser Sendung ist ein Blick nach China. Dort hat sich die staatliche Zensur in den vergangenen Monaten massiv verschärft. Wie genau arbeitet Reporter ohne Grenzen vor Ort? Also ich stelle es mir so vor, Sie haben Kontakt zu kritischen Journalisten, halten Rücksprache, bekommen darüber also auch mit, welche Kollegen inhaftiert oder anderweitig eingeschüchtert werden. Was ist dann genau Ihre Tätigkeit?
Genau, also es ist so, dass wir als Organisation mit einem Netz von ungefähr 150 Korrespondenten weltweit kooperieren und dass diese Korrespondenten, wie Sie es gesagt haben, die beliefern uns aus erster Hand und oft auch bevor es in den Medien ist, beliefern die uns mit Informationen und machen uns darauf aufmerksam, sei es, dass Journalisten bedroht werden, sei es, dass repressive Mediengesetze geplant sind. Das heißt, wir werden halt sehr, sehr früh versorgt mit relevanten Fakten aus bestimmten Ländern. Und dann gehen wir halt direkt damit an die Öffentlichkeit, versuchen zu verhindern, dass zum Beispiel also repressive Gesetze verabschiedet werden oder schlagen halt rechtzeitig Alarm, wenn Journalisten bedroht werden, in der Hoffnung, dass sich dadurch natürlich was verbessert.
Vielen Dank, Silke Ballweg, über die Arbeit von Reporter ohne Grenzen und die Möglichkeiten, die Pressefreiheit weltweit zu schützen. Wir sprechen gleich weiter hier in der Sendung weltweit zum Thema und dann nehmen wir speziell die Arbeitssituation von Journalisten in China in den Blick. Domradio, die Sendung weltweit. China gilt als eines der Länder mit den schwierigsten Bedingungen für Journalisten weltweit. Im Juli hat die Regierung in Peking noch strengere Regeln für Medienmacher aufgestellt. Und diese Repressionen betreffen die Kernaufgaben von Journalisten. Darüber habe ich mit Silke Ballweg von Reporter ohne Grenzen gesprochen und sie gefragt, was genau denn Reportern in China denn jetzt untersagt ist. Also was dürfen sie nicht mehr tun?
Also es gab eine ganze Reihe von Verordnungen, die die chinesische Regierung jüngst erlassen hat. Eine ist zum Beispiel, dass man versucht, ganz stark gegen private Blogs und gegen die sozialen Netzwerke vorzugehen. In China war es so, dass sich während der vergangenen 2-3 Jahre der Twitter-Klon Weibo, also das ist quasi so eine chinesische Version von Twitter, weil Twitter selbst in China offiziell gesperrt ist, dass über Weibo sehr viel Öffentlichkeit stattgefunden hat. Also es wurden ganz viele Informationen über Weibo verbreitet. Und viele Journalisten haben eigentlich über diesen Kanal Meldungen oder auch Informationen weitergegeben, die sie in ihren offiziellen Medien, also da, wo sie angestellt waren, die sie eigentlich dort unterdrücken mussten. Das heißt, Weibo war ein Stück weit ein informeller Kanal, über den eben viel, viel mehr Informationen zu bekommen waren als in den offiziellen Medien. Und dagegen ist zum Beispiel die chinesische Regierung jetzt massiv vorgegangen und hat es chinesischen Journalisten verboten. Also es wurden in den letzten Wochen Dutzende, wenn nicht schon Hunderte von Weibo-Konten auch gesperrt von Journalisten und von überhaupt so Informationsaktivisten. Das war eine Regelung. Eine andere Regelung ist, dass Journalisten in China künftig nicht mehr über Informationen schreiben dürfen, die noch nicht offiziell quasi verbreitet wurden, was völlig absurd ist, weil das ist ja eigentlich genau die Aufgabe von Journalisten. Also auch da geht es darum, dass die Regierung quasi nicht will, dass irgendwas, was sie nicht abnicken kann, in die Medien kommt. Das heißt, insgesamt bemerkt man, dass die Regierung ganz stark versucht, so die Kontrolle weiter über die Medien in China zu bekommen, weil natürlich während der vergangenen Jahre sehr viele Journalisten versucht haben, sich ein bisschen von dieser Kontrolle freizuschwimmen und auch versuchen, Grenzen auszutesten. Und unter Xi Jinping ist es offenbar Also bislang so, dass er ganz stark wieder so Pflöcke einschlägt und die Grenzen versucht, wieder viel, viel enger zu fassen.
Was genau ist die Konsequenz für die Kollegen vor Ort? Wie erledigen Sie Ihre Aufgabe, wenn Sie selbst sagen, da sind quasi die Kernkompetenzen oder die Kernaufgaben von Journalisten komplett erledigt mit solch einer Zensur, mit solcher Regelung?
Na, ich glaube, was die chinesische Regierung möchte, ist, dass Journalisten eigentlich sozusagen ein Sprachrohr oder ein Organ der Partei sind und nur solche Informationen verbreiten, die für die Partei gemäß sind und eben nicht das, worauf die Öffentlichkeit eigentlich ein Anrecht hat, informiert zu werden.
Gibt es die Möglichkeit trotzdem für einige der Journalisten vor Ort, die Zensur zu umgehen? Sie haben gerade von den Konten gesprochen, die es im Internet gab, die bisher also als Ausweichmöglichkeit genutzt werden. Gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, an Informationen zu kommen in China, die jetzt nicht nach Parteilinie sind?
Ja, also grundsätzlich ist es so, das chinesische Internet bietet nach wie vor Möglichkeiten. Es wird zwar kontrolliert durch die chinesische Firewall, das heißt, innerhalb Chinas kontrolliert die Partei, welche Webseiten auch zugänglich sind, aber User haben ja die Möglichkeit, mit sogenannten VPNs, also mit Software sozusagen über die Firewall zu springen und quasi im freien Internet zu surfen. Der Großteil der Bevölkerung, vor allem auch Menschen auf dem Land oder Chinesen, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen, die haben es tatsächlich nach wie vor schwer, im Internet Informationen zu bekommen. Aber ich würde sagen, so eine urbane, junge Bevölkerung, die kann sich doch relativ unabhängig informieren. Aber sie muss eben eine gewisse Energie aufwenden. Also es ist nicht so, dass man auf chinesische Seiten geht und dann steht dann alles. Man muss sich Informationen zusammensuchen.
Jetzt habe ich schon gesagt, es gibt Journalisten, die auch versuchen, die Grenzen immer wieder auszutesten. Wie weit kann ich gehen? Was sind denn so weitere Tabuthemen, über die in China nicht berichtet werden darf?
Na, es gibt klassische Tabuthemen, wie zum Beispiel das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens, was sich dieses Jahr ja zum 25. Mal gejährt hat. Darüber wird in China überhaupt nicht berichtet. Das ist ein Thema. Die ganzen Konflikte mit Taiwan sind ein Thema, was blockiert sind. Die ganzen Konflikte in Tibet werden in China zensiert, also über die Proteste von Tibetern, über die mehr als 120 Selbstverbrennungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, wissen chinesische Mediennutzer im Regelfall überhaupt nichts, weil überhaupt nicht darüber berichtet wird. Und natürlich wird auch nicht berichtet. Das sind Themen, wo in den letzten Jahren viel drüber geschrieben wurde. Zum Beispiel die massiven Reichtümer der chinesischen Partei und Staatselite, also die ganzen Reichtümer, die zum Beispiel Xi Jinping, der Staatspräsident, angehäuft hat. Diese Themen werden komplett unterdrückt, also davon weiß die chinesische Bevölkerung auch nichts. Viel wird auch kontrolliert, wenn es um die Korruption von Kadern geht oder Umweltproteste, die werden zum Teil zugelassen, aber auch nicht alle. Also gerade so Themen, die für die Partei auch brisant sein könnten oder die das Image auch der Partei schmälern könnten, das wird alles zensiert.
Von freier Presse in China kann also keine Rede sein. Ein Gespräch war das mit Silke Berwick von Reporter ohne Grenzen. Domradio weltweit mit dem Blick auf die Pressefreiheit in China und die Arbeit von Reporter ohne Grenzen dort. Wang Keqing ist einer der bekanntesten investigativen Journalisten des Landes. Er deckt Fälle auf, die auf Betrug im Gesundheitswesen zum Beispiel hinweisen. Und damit trat er schon häufiger auch der Führung in Peking auf die Füße. Nun darf er nicht mehr publizieren. Die Kommunistische Partei erteilte Wang ein Berufsverbot. Und er ist nur ein Fall von vielen in China und zeigt, wie die Regierung dort mit missliebigen Journalisten umgeht. Silke Balwick hat Wang in Peking getroffen und sich auch erklären lassen, wie eigentlich investigativer Journalismus in einem Land funktionieren kann, in dem die Medien so streng überwacht werden.
Wang Keqing holt einen Packen brauner Umschläge aus seinem Büroschrank. Es sind Mitschriften von Interviews, die er während der vergangenen Jahre geführt hat. Der Journalist zieht ein paar Blätter heraus. Mehrere Spalten sind sorgfältig ausgefüllt. Ich habe die Namen der Interviewten aufgeschrieben, ihre Ausweisnummer, ihre Telefonnummer, den Tag und den Ort des Interviews. Wang Keqing ist einer der bekanntesten investigativen Reporter Chinas. In der Vergangenheit hat er mehrere heiße Eisen angepackt. Er schrieb über Korruption bei Pekings Taxiunternehmen, über einen AIDS-Skandal in der Provinz. Jedes Mal war es ein riskantes Spiel. Der Journalist wusste, die Beschuldigten würden versuchen, ihn zu diffamieren und als Lügner darzustellen. Ich habe deswegen immer sehr gründlich recherchiert und jede Aussage ganz genau nachgeprüft, um sicherzugehen, dass die Informationen stimmen. Wangs journalistische Karriere begann vor mehr als 20 Jahren. Da machte er vor allem Propaganda für den Staat. Doch Chinas allmähliche Öffnung in den 90er Jahren schuf plötzlich Spielräume für die Journalisten. Reporter wie Wang begannen, die Grenzen der Zensur auszutesten. Ich wusste immer ganz genau, welche Themen auf keinen Fall gehen, also zum Beispiel das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Bei den anderen musste man schauen, wo die roten Linien verlaufen, aber es war immer auch klar, dass ich nur Fakten schreibe, keine Meinung. Einer der brisantesten Artikel erschien 2010. Wang blättert in einem alten Zeitungsexemplar. Der Journalist hatte Pfusch im Gesundheitswesen der zentralchinesischen Provinz Shanxi aufgedeckt, der mindestens 4 Menschenleben gefordert hatte. 6 Monate lang hatte Wang recherchiert. Er wusste, dass auch die Pekinger Zentralregierung verwickelt war. Das war gefährlich, denn was man schreiben kann, hängt sehr davon ab, auf welcher Ebene sich die beschuldigten Politiker befinden. Man kann über Funktionäre in den Provinzen schreiben, auf Stadt- oder Kreisebene. Aber die Zentralregierung in Peking zu kritisieren, das geht eigentlich nicht. Wang und sein Chefredakteur brachten den Artikel trotzdem. Er erschütterte das politische Machtgefüge. Die Staatsführung reagierte mit Härte. Sie untersagte den chinesischen Medien jede unabhängige Berichterstattung zu dem Thema und feuerte Wang und seinen Vorgesetzten. In den vergangenen Monaten haben weitere Reporter ihre Jobs verloren. Auf dem Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen steht China auf Platz 174 von 179. 30 Journalisten und fast 70 Blogger sitzen zurzeit in Haft. Nach seiner Entlassung wurde Wang zu einer neuen Zeitung versetzt, zum Economic Observer. Doch er hat Schreibverbot und redigiert lediglich unverfängliche Texte.
Silke Ballweg über den Fall Wang Keqing, einem investigativen Journalisten aus China, der seine Arbeit nicht mehr ausführen darf. Domradio weltweit heute mit dem Fokus auf die staatliche Zensur in China und die Auswirkungen auf die Arbeit der Presse. Wir haben jetzt schon viel darüber gehört, wie die Regierung in Peking die Medien einschränkt und Journalisten versucht einzuschüchtern. Über die Lage in China sprechen wir weiterhin mit der Expertin von Reporter ohne Grenzen für dieses Thema, Silke Ballweg. Sie war selbst jahrelang als Korrespondentin für deutsche Medien vor Ort. Und vor dieser Sendung habe ich ein Gespräch mit ihr aufgezeichnet und habe sie gefragt, inwieweit jetzt diese jüngsten Verschärfungen im Presserecht zusammenhängen mit dem neuen Staatschef Xi Jinping.
Es sieht ja so aus, also Xi Jinping und unter ihm wurden sehr viele neue Verordnungen erlassen. Es sieht deswegen tatsächlich so aus, dass es mit ihm zusammenhängt. Es gab jetzt auch relativ viele vorübergehende Verhaftung im Sommer dieses Jahres, die hingen mit dem 25. Jahrestag der Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Platz des himmlischen Friedens zusammen. Also da wollte die Regierung eben nicht, dass darüber berichtet wird. Und bei Xi Jinping, gut, man kann nur mutmaßen, was in seinem Kopf vorgeht oder was Beweggründe sind, aber dass er diese Öffnung der chinesischen Gesellschaft, die ja durchaus stattfindet, weil auch immer mehr Chinesen ins Ausland reisen, dass er das halt als massive Bedrohung auch offenbar für Staat und Partei wahrnimmt und eben versucht, eigentlich weiterhin so die Kontrolle darüber zu bekommen. Also eigentlich richtet er immer mehr Dämme auf, statt zuzulassen, dass sich einfach mehr Chinesen frei informieren können und statt mehr Presse- und Meinungsfreiheit zuzulassen.
Und um auch die Medien einzuschwören, habe ich gelesen, auf die Ziele der Partei mussten Journalisten auch zu Marxismuskursen. Kennen Sie Beispiele davon? Was wird in solchen Marxismuskursen gelehrt?
Also die mehr als schätzungsweise 300.000 Redakteure und Reporter in China werden in der Tat seit gut anderthalb Jahren in solche Marxismuskurse geschickt. Und da will man ihnen offenbar austreiben, die Idee von freien Medien. Also man will ihnen offenbar auch austreiben, dass Medien eben so eine Art fünfte Gewalt sind und die eigentlich die Regierung kontrollieren sollen, sondern man will die Redakteure wohl wieder darauf einschwören, also dass die Medien in China Staat und Partei zu dienen haben. Und es geht wohl ganz stark darum, so individuelle Ansätze bei Journalisten, denen so ein bisschen ja auszutreiben und ihnen so ein Selbstbild zu vermitteln, dass sie eigentlich eben im Dienste der öffentlichen Politik stehen.
Das Ziel des Ganzen ist sicherlich dann auch, nicht nur hinterher Journalisten einzuschüchtern, wenn sie schon berichtet haben, sondern quasi eine Art Selbstzensur schon einzurichten. Also dass schon vorher, bevor überhaupt jemand auf die Idee kommt, einen kritischen Bericht zu verfassen, dass schon vorher die Selbstzensur greift, oder?
Ganz genau. Man möchte gar nicht, dass Journalisten das überhaupt denken. Und wenn sie es denken, dass sie es aber auf keinen Fall in die Tat umsetzen.
Betreffen diese Regeln auch ausländische Journalisten, die als Korrespondenten arbeiten? Sie selbst waren jahrelang in China.
Nein, ich könnte mir vorstellen, dass die chinesische Regierung das gerne hätte. Und sie würde ja auch, hätte, glaube ich, auch gerne mehr Einfluss auf ausländische Korrespondenten in China. Aber die können im Prinzip, also für die greift die Zensur, die für die chinesischen Kollegen angelegt wird, die greift natürlich bei ausländischen Korrespondenten nicht. Also ich finde, als ausländischer Korrespondent in China, man muss aufpassen, dass man seine Quellen schützt. Und wenn man vor Ort arbeitet, merkt man zum Teil, auch gerade wenn man Bürgerrechtler oder Aktivisten anfragt, dass die zum Teil sagen, nee, ich habe gerade Druck von der Partei oder ich kriege Anrufe von der Polizei, ich soll mich nicht äußern. Man merkt, dass die Gesprächspartner oft eingeschüchtert sind. Und da muss man eigentlich sehr darauf achten in China, dass man seine Gesprächspartner nicht in die Bredouille bringt.
Gucken wir nochmal auf die Journalisten in China. Wir haben darüber gesprochen, dass sich inzwischen massiv was verändert hat, was die Internetnutzung angeht, weil die Regierung auch da versucht zuzugreifen, Konten zu sperren. Was passiert denn mit Menschen, die sich dieser Zensur verweigern, beziehungsweise die sich darüber hinwegsetzen und sagen, ich berichte trotzdem? Was sind so die Konsequenzen, die Journalisten tragen müssen in China?
Na, für uns, also für Reporter ohne Grenzen, wir bezeichnen China ja leider als eines der größten Gefängnisse der Welt. Ungefähr 30 Journalisten und 70 Blogger sitzen in China in Haft. Das heißt, es kann natürlich schon sein, dass man inhaftiert wird und dass man für 5, 7, 10 Jahre im Gefängnis verschwindet.
Und für die Arbeit der Journalisten selber gibt es viele Redaktionen, die auch geschlossen werden.
Also es ist eher so, dass zum Teil vereinzelte Journalisten eben versuchen, über Themen zu berichten, die jetzt nicht ganz auf Parteilinie sind. Das tun viele Medien auch, weil sie wirtschaftlich arbeiten. Also nicht alle Medien sind in China in staatlicher Hand sozusagen, sind in öffentlicher Hand, sondern es sind ja oft private Unternehmen, die eigentlich auch Geld erwirtschaften müssen. Das heißt, die sind ja oft auch dem Konflikt unterworfen, dass sie vielleicht auch über Themen schreiben wollen, die Leser auch interessiert, aber andererseits eben staatlich kontrolliert werden. Und in diesem Zwiespalt befinden sich viele. Es ist halt schon so, dass in den Redaktionen sitzen oft eben auch Vertreter von der Partei, von der kommunistischen Partei. Und die versuchen natürlich schon immer auch zu gucken oder zu kontrollieren, worüber überhaupt berichtet wird.
Chinas Medien und die Selbstzensur, darüber habe ich gesprochen mit Silke Ballweg von Reporter ohne Grenzen und über die Möglichkeiten, Druck auf die chinesische Regierung auszuüben und eine Lockerung dieser bisherigen Regeln herbeizuführen. Darum geht es gleich. Also wie kann zum Beispiel Deutschland auf die Führung in Peking einwirken, um die Arbeit von Journalisten zu verbessern? Eine Frage, die wir versuchen gleich zu klären in der Sendung Domradio weltweit, heute mit dem Thema Haftgrund Journalist, die fehlende Pressefreiheit in China. Das Internet in China ist ein heiß umkämpfter Ort. Politisch unliebsame Webseiten aus dem Ausland, zum Beispiel die von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder von Zeitungen wie der New York Times, sind komplett gesperrt. Heikle Begriffe sind zensiert und können etwa bei den populären Twitter-ähnlichen Mikroblog-Diensten gleich gar nicht gepostet werden. Doch viele Internet-User, Internetnutzer sind pfiffig. Sie versuchen seit Jahren, die Zensoren auszutricksen. Wie das funktioniert, Silke Ballweg hat mit Bloggern und Aktivisten gesprochen.
Da ist zum Beispiel Kou Aizhe, der 31-Jährige lebt als Journalist in Peking. Er arbeitet vor allem für ausländische Medien. Nachforschungen zu politisch heiklen Themen gehören zu seinem Arbeitsalltag. Chinesische Zeitungen sind ihm dabei keine Hilfe, denn die brisanten Themen werden regelmäßig zensiert. Wenn Kou Aizhe wissen will, was in China vor sich geht, surft er im Internet. Bei sensiblen Themen suche ich mir meine Informationen meistens online zusammen. In den Zeitungen findet man nicht genug dazu. Doch auch Chinas Internet mit mittlerweile 550 Millionen Nutzern wird scharf überwacht. Aktuelles Beispiel. Vor ein paar Wochen trieben im Huangpu, dem Stadtfluss von Shanghai, tausende tote Schweine. Die Regierung wollte in der Bevölkerung Panik und Gesundheitssorgen vermeiden. Die Medien mussten das Thema herunterspielen. Internetrecherchen ergaben plötzlich keine Treffer. Andere Begriffe sind hingegen permanent tabu. Etwa die Nennung von bekannten Dissidenten oder von Ereignissen wie der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989. Wollen sich die Blogger dennoch äußern, müssen sie die Zensur umgehen. Weil das Datum 4. Juni, der Tag des Massakers, gesperrt ist, schreiben sie zum Beispiel vom 35. Mai. Es ist ein Spiel mit der Sprache, sagt Ko Aiger, der regelmäßig in seinem Mikroblog postet. Man muss Begriffe finden, die mit dem eigentlichen Wort irgendwie in Verbindung stehen. Im vergangenen Jahr wurde ja Bo Xilai gestürzt, ein chinesischer Spitzenpolitiker. Der Name Bo bedeutet dünn, aber der Begriff war wochenlang zensiert. Deswegen haben wir zum Beispiel über jemanden geschrieben, der nicht dick ist, und alle wussten Bescheid. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen sitzen derzeit rund 70 Online-Aktivisten in der Volksrepublik hinter Gittern. Auch Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist eingesperrt. Er hatte mehr Demokratie gefordert. Dennoch, das Internet macht China freier, so Michael Anti, international einer der bekanntesten chinesischen Blogger. Früher waren gute Informationen selten, denn die Behörden haben jede Information kontrolliert und ideologisch angepasst. Heute aber hat das Internet die Allmacht der Propagandaabteilungen zerstört. Chinas Blogger haben gleich mehrere korrupte Funktionäre überführt. Sie stellten Fotos online, die Politiker mit Luxusuhren zeigten, die sie sich mit ihrem Gehalt eigentlich nie hätten leisten können. Viele Kader sind nun aufgescheucht und haben Armbanduhren auf Fotos bereits wegretuschieren lassen. Nicht nur die Blogger, sondern auch die Politiker müssen sich mittlerweile kluge Tricks ausdenken.
Domradio weltweit.
Ein wichtiger Beitrag zu unserer Diskussion ist auch der Menschenrechtsdialog. Und ich habe das von meiner Seite aus deutlich gemacht, dass eine Gesellschaft wie die chinesische, aber auch die deutsche, dass hier natürlich die breite und freie Meinungsäußerung ein ganz wichtiges Element ist, um die Kreativität einer Gesellschaft voranzubringen, sei es in Forschung, sei es in Kultur, sei es bei der Zivilgesellschaft.
Soweit Angela Merkel kurz nach einem Zusammentreffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Bei ihrem letzten Besuch in China hatte die Kanzlerin sogar Studenten an einer Universität aufgerufen, kritisch zu sein. Es gibt also einen Dialog zwischen China und Deutschland, auch was die Menschenrechte wie etwa die freie Meinungsäußerung betrifft. Trotzdem haben wir gehört in dieser Sendung, wie sehr die Presse in China gegängelt wird und dass Berichterstattung über kritische Themen kaum möglich ist. Welche Verantwortung hat Deutschland? Welche moralische Verpflichtung, nicht nur große wirtschaftliche Deals mit China zu schließen, sondern auch Menschenrechte einzufordern? Darüber spreche ich gleich noch einmal ausführlich mit einer Vertreterin von Reporter ohne Grenzen hier in der Sendung weltweit und dem Thema Haftgrund Journalist, fehlende Pressefreiheit in China. Schon nächsten Monat wird es wieder ein Zusammentreffen geben zwischen der deutschen Regierung und der chinesischen. Erst im Juli hatte Kanzlerin Angela Merkel die engen Bande zwischen beiden Ländern mit einem erneuten Besuch in China verstärkt. Vor allem wirtschaftlich arbeiten Deutschland und China eng zusammen. Es sind Milliardenprojekte drin, zum Beispiel für die Automobilbranche oder den Energiesektor. Und diese wirtschaftlichen Interessen überlagern häufig andere Anliegen, etwa die Frage nach Menschenrechten oder Pressefreiheit. Welchen Einfluss können demokratische Staaten, kann Deutschland zum Beispiel nehmen, um auf die Situation in China einzuwirken? Darüber habe ich mit Silke Ballweg von der Organisation Reporter ohne Grenzen gesprochen und sie gefragt, wenn wie kürzlich die Kanzlerin in Peking ist, wie versucht dann Reporter ohne Grenzen auf den Inhalt der Gespräche zwischen Merkel und etwa Staatschef Xi Jinping Einfluss zu nehmen?
Teil unserer Lobbyarbeit ist, dass wir auch Briefe an Politiker schreiben und bitten darum, dass das Gespräch eben auch oder dass bei Gesprächen mit Politikern im Ausland auf die Lage der Journalisten hingewiesen wird. Das haben wir auch bei China gemacht. Wir haben eben auch in der großen Pressemitteilung zuvor und in Interviews davor mehrmals darauf hingewiesen, wie die Lage für Journalisten in China ist, und haben die Kanzlerin gebeten, eben nicht nur Wirtschaftsverträge zu unterzeichnen, sondern sich doch bitte auch für die inhaftierten Journalisten einzusetzen.
Jetzt gibt es den Versuch der chinesischen Regierung, massiv auf das Internet einzuwirken bzw. das Internet in China zu kontrollieren. Das ist allerdings nur möglich mit einer hochtechnisierten und modernen Überwachungstechnik, die teilweise natürlich aus dem Ausland beschafft werden muss. Es wird spekuliert darüber, dass dabei auch deutsche Technik im Spiel ist. Wie ist die Position von Reporter ohne Grenzen dazu?
Also grundsätzlich verurteilen wir natürlich jeden Einsatz von Überwachungstechnologie. Und wir haben als Organisation auch im Zuge einer OECD-Beschwerde im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass auch deutsche Unternehmen, das Unternehmen Trovicor und das deutsch-britische Unternehmen Gamma International, dass diese Unternehmen Technologien herstellen, mit denen Journalisten oder auch Aktivisten, Medien, Menschenrechtler ausgespäht werden. Und wir verurteilen den Export dieser Technologie. Wir haben gefordert, dass diese Technologien in das Wassenaar-Abkommen aufgenommen werden, was den Export von Dual-Use-Gütern begrenzt. Darunter fallen eben diese Überwachungstechnologien. Also im Falle von China gehen wir davon aus, dass China gar nicht aus dem Ausland Technologie zukauft, sondern dass die chinesische Industrie selbst in der Lage ist, diese ganzen Überwachungstechnologien herzustellen.
Jetzt ist ja deutsche Technik nicht das einzige Exportprodukt, von dem Deutschland profitiert im Zusammenspiel mit China. Es gibt etliche andere. Ihre Organisation fordert seit Jahren, dass der Druck auf die Regierung in Peking verschärft wird. Welche Art von Druck wäre denn denkbar überhaupt?
Na, wir appellieren im Prinzip gerade im Falle von China, weil es eben ja auch so ein starker Partner Deutschlands ist, wir appellieren schon massiv an die Bundesregierung, nicht nach so einer Doppelmoral zu handeln und auf der einen Seite nur nach China zu exportieren auf Kosten der Menschenrechte. Das heißt, wir verlangen schon von der deutschen Bundesregierung, das äußern wir auch wiederholt, dass die Lage der Medien auch immer angesprochen wird und dass gefordert wird, dass in China Meinungs- und Pressefreiheit eingeführt wird und dass alle Journalisten bedingungslos freigelassen werden. Das verlangen wir von der Bundesregierung, ja.
Aber darüber hinaus gibt es keine Möglichkeiten, den Druck auf den chinesischen Staat zu erhöhen. Oder sieht Reporter ohne Grenzen andere Möglichkeiten noch?
Na, die Bundesregierung muss das im Zuge ihrer Politik mit China verhandeln, ja.
Silke Barwick von Reporter ohne Grenzen über die Möglichkeiten, auf die bilateralen Beziehungen zwischen China und Deutschland einzuwirken und für freie Meinungsäußerung einzustehen. Vielen Dank für das Gespräch. Journalisten haben es schwer, in China ihren Job zu machen, denn Kritik an der Führung ist nicht gewünscht. Davon haben wir viel gesprochen hier in der Sendung weltweit. Dementsprechend sind natürlich auch Oppositionelle immer in Gefahr. Genauso ergeht es auch den Gläubigen im Reich der Mitte. Wir fragen nach bei einem Bischof aus Hongkong, der die Lage der Katholiken im Land genauestens kennt. Kardinal John Tong Hon ist Bischof der Diözese Hongkong. Die ehemalige britische Kolonie gehört erst seit 1997 als Sonderverwaltungszone, so nennt sie sich, zu China. Und die Menschen dort kämpfen energisch für ihre Rechte, für ihre Menschenrechte. Fast 800.000 Einwohner der 7-Millionen-Metropole haben sich an einem inoffiziellen Referendum vor kurzem für mehr Demokratie beteiligt. China hat keine andere Wahl, als sich weiter zu öffnen. Das sagt der Kardinal, mit dem wir gesprochen haben, denn die Demokratie ist die Staatsform, die auch die Kirche am besten findet. Zwar wird in China laut Verfassung Religionsfreiheit durchaus gewährt, in der Realität aber flüchten sich vor allem Christen in den Untergrund.
According to the teaching of the church, democracy.
Wenn es um die Lehre der Kirche geht, ist die Demokratie das beste politische System, das dazu passt. Ein Mensch, eine Stimme. Das stimmt ja auch mit den kirchlichen Lehren überein.
One man, one vote, one person, one vote. So this is a practice. It is also according to teachings.
Demokratie, das ist es, was viele Menschen in ganz China wollen, sagt Kardinal John Tong Hon, der katholische Bischof von Hongkong. Im Moment gärt es in vielen Teilen des Landes und die chinesische Regierung befürchtet Unruhen. Dazu darf es nicht kommen, warnt der Kirchenmann.
Dialog is important. We can see from the Holy Father, he also.
Wir müssen einen Dialog haben, so wie ihn Papst Franziskus vormacht. So wie er zum Beispiel führende Politiker aus Israel und Palästina zusammengebracht hat. Und wenn einmal reden nicht reicht, dann müssen wir nochmal reden. Dialog ist wichtig.
dialogue.
Nur 1% der chinesischen Bevölkerung ist katholisch. Laut Verfassung ist die freie Ausübung der Religion erlaubt, doch in der Realität sieht es oft anders aus.
According to the Chinese Constitution, Article Number 36, each citizen.
In der chinesischen Verfassung im Artikel 36 heißt es, jeder Bürger erfreut sich religiösen Glaubens. Also du kannst glauben oder auch nicht glauben. Aber der Staat will die Kirche kontrollieren. Alle religiösen Aktivitäten müssen der Regierung bekannt sein und von ihr genehmigt werden.
Die religiösen Aktivitäten recognized by the government.
Das heißt, Religionsfreiheit steht oft nur auf dem Papier und daher gehen viele Christen in den Untergrund. Eine Besonderheit der katholischen Kirche in China ist ihre Aufspaltung. In eine regimenahe und staatlich kontrollierte patriotistische Vereinigung der Katholiken Chinas und die sogenannte Untergrundkirche in Gemeinschaft mit dem Papst.
Wenn die Regierung wie andere Regierungen auch wirklich Religionsfreiheit zulassen würde, dann gäbe es gar keinen Grund mehr für eine Untergrundkirche.
Kardinal Tong und die katholische Kirche unterstützen daher den Kampf für mehr Demokratie in China und zählen untrennbar die Religionsfreiheit dazu.
Wir beten immer, dass China sich weiter öffnet, weil die einfachen Leute sich weiter öffnen. Alleine schon durch das Internet können sie ja sehen, was sich außerhalb ihres Landes tut. Sie machen die Augen auf. Damit kann auch der Druck auf die Regierung wachsen. Auf lange Sicht bin ich da optimistisch. Ich habe die Hoffnung, dass bald alle Christen in China ihren Glauben offen leben können. China muss sich einfach mehr öffnen.
Hoffnung auf eine Öffnung des Landes, die gleichzeitig Demokratie und Religionsfreiheit bringt. Ein Beitrag war das von Sabine Just über die Situation von Christen in China. Sören Domradio weltweit. In China wächst die Zahl der Christen und zwar rasant. Immer mehr Kirchen werden in dem Land gebaut. Gleichzeitig aber wächst auch der Druck und die Verfolgung des kommunistischen Staates auf die Gläubigen. Und es gibt weiterhin keine diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan. Seine letzte Reise auf den asiatischen Kontinent hat Papst Franziskus deshalb genutzt, um in Richtung Peking eine Botschaft loszuwerden. Er sagte vor kurzem in Südkorea, er komme nicht als Eroberer, sondern wünsche sich einen brüderlichen Dialog.
Ich hoffe fest, dass die Länder eures Kontinents, mit denen der Heilige Stuhl noch keine vollen Beziehungen unterhält, nicht zögern, einen Dialog zum Wohl aller aufzunehmen. Ich meine nicht nur einen politischen Dialog, sondern einen brüderlichen.
Soweit Papst Franziskus. In China gibt es offiziell 6 Millionen Katholiken, aber die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich sehr viel höher. Erfasst werden nämlich nur die Mitglieder einer offiziellen Kirche. Hinzu kommen dazu dann noch die Gläubigen der sogenannten Untergrundkirche, die sich dem Vatikan und dem Papst verpflichtet fühlen. Katharina Wenzel-Täuber vom katholischen China-Zentrum in St. Augustin mit einer Einschätzung zur Situation der Christen in China. Natürlich ist sie das nicht. Das ist
generell erstmal ist die Lage der Christen in China gut oder der Kirchen gut, denn es sind sehr lebendige Kirchen, die auch an vielen Orten durchaus eine Anziehungskraft auf die Menschen ausüben. Und das, obwohl eigentlich die staatliche Kontrolle eng ist. Die Christen und die Kirchen nutzen die begrenzten Freiräume, die sie haben, um das Evangelium weiterzugeben und auch um sich sozial für die Gesellschaft zu engagieren.
Die chinesische Regierung steht den Religionen grundsätzlich eher negativ gegenüber und fühlt sich von ihnen bedroht. Diese Spannungen wirken sich natürlich auch auf das Gemeindeleben der Katholiken aus.
Christen haben sich, denke ich, weitgehend damit abgefunden, auch dass sie flexibel sein müssen, je nach Situation entscheiden müssen und besonders Leute, die Leitungsfunktion haben, die sind natürlich noch sehr viel stärker dem unmittelbaren Druck der Behörden ausgesetzt.
Die schwierige Situation von Christen in China. Katharina Wenzel-Täuber war das vom katholischen China-Zentrum in St. Augustin. Sie hören Domradio weltweit. Haftgrund-Journalist. Zum 20. Jubiläum von Reporter ohne Grenzen war das eine Weltweitsendung mit dem speziellen Fokus auf die Pressesituation in China. Weitere Informationen, wenn Sie die brauchen, zum Beispiel über die Arbeit von Reporter ohne Grenzen, wenn Sie sie zum Beispiel unterstützen möchten, finden Sie bei uns im Internet unter folgender Adresse:
www.domradio.de. www.weltweit.de.
Genau, das ist die richtige Adresse. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen zu dieser Sendung weltweit. Ich bedanke mich für Ihr Interesse für heute, wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Und mein Name ist Stefanie Gebert.